Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Podcast mit der Sommergrippe.
Und Christoph Strasser
und Florian Kraschitzer.
Ich habe dich noch gar nicht gefragt, wie es geht, aber mir fällt auf, dass du nicht hundertprozentig auf der Höhe wirkst.
Genau, bin nicht ganz da. Vielleicht ist meine Stimme auch ein bisschen nasal. Ich habe eine leichte Sommergrippe aufgerissen, aber wir sind trotzdem im Studio. Ich bin nicht ansteckend. Ich habe auch schon einen Corona-Test gemacht. Und ja, mein Masseur hat die letzte Woche Ibuprofen genommen und hat es mir heute rein massiert. So. Also ich bin bereit.
Ein Traum. Ja, auf das gehen wir jetzt nicht näher ein, aber ich glaube, die meisten wissen, was gemeint ist.
Wir gehen direkt rein ins Thema. Wir haben letzte Woche mehr oder weniger am Halfway Point von den Kilometern geendet. Checkpoint 2, die geplante, erhoffte Aufholjagd hat begonnen, aber hat sich noch nicht so richtig niedergeschlagen im Ergebnis. Und jetzt sind wir am Weg durch Bosnien Richtung Montenegro.
Wir haben letztes Mal schon, sind wir so ganz schnell vorangeflogen Richtung Kosovo und Richtung Einreise. Warum vielleicht Serbien oder doch Montenegro? Und wir haben quasi schon nach Kosovo vorausgeschaut, aber ich habe schon noch ein paar Dinge zu Bosnien zu erzählen, also am Weg dorthin. Und ich möchte jetzt gleich zum Einstieg, ich habe mein Handy durchgeschaut und habe aber echt schöne Fotos und Videos noch gefunden. Und da möchte ich was Herz sagen, weil das ist einfach jedes Mal ein Höhepunkt. So der Süden Bosniens, du wirst richtig bergig. Du hast Seen, Schluchten, Flüsse, so Canyons, also wirklich eine wahnsinnig schöne Landschaft. Und da bin ich auf einer Straße gefahren und das war sogar ganz lustig. Da hat es nämlich im Vorfeld die Überlegung gegeben, ob ich die Straßen fahren soll oder nicht. Es gibt so eine Webseite, die heißt www.dangerousroads.com und da war die Strecke angeführt, aber gefährlich für Autofahrer, weil du ist dabei gestanden. Für ungeübte Autofahrer ist sie nicht zu empfehlen, weil es gibt viele Tunnels, die nicht beleuchtet sind und viele Kurven. Aber das gibt's halt im Süden Bosniens auf jeder Straße. Da ist permanent irgendwo ein Tunnel und permanent fährst irgendwie so einen Fluss entlang, der sich durchs Gebirge windet. Das heißt, das war dort nicht gefährlicher wie sonst wo. Aber es war wirklich eins der landschaftlichen Highlights. Und das, was ich jetzt gleich abspüle, ist jetzt nicht durchgehend gesprochen, sondern zwischendurch habe ich quasi einfach das Handy ein bisschen in die Landschaft gehalten und habe zum Reden aufgehört, was uns jetzt im Podcast natürlich wahnsinnig viel hilft.
Die Schwenke durch die Landschaft, stellt es euch einfach vor.
Bitte schaut euch das an. So zart das Rennen auch ist, es ist unbeschreiblich schön zwischendurch. Ein permanentes Auf und Ab irgendwie.
Wahrscheinlich hat der Lukas das Video ein bisschen gekürzt und das Staunen über die schöne Landschaft ein bisschen verringert.
Ja, also hoffentlich.
Ich glaube, das haben wir voriges Jahr bei unserem Live-Podcast USB halt auch schon irgendwie, ich habe auch schon viel über die Gegend geschwärmt und du hast ein bisschen gewitzelt drüber und gesagt, dass man vom Tourismusverband Bosniens bitte
ja, genau.
Eine kleine Gage erwarten für die Werbung. Kann ich eigentlich nur wiederholen.
Ja, du warst zweimal Trainingslager auch in Bosnien und jedes Mal vom TCR berichtest du, wie schön es dort ist und jetzt wieder, also.
Ja, und es gibt sogar Menschen, die immer wieder mal so Radtouren oder Urlaube machen oder Radreisen auf den Spuren des Transcontinental und es, falls einmal jemand sagt, hey, er sucht sich gerade irgendwie ein schönes Reiseziel und weiß nicht so recht wohin. Also diese Länder kann ich wirklich empfehlen. Das sind meistens sehr, ein bisschen so Geheimtipps und nicht so überlaufen und wirklich schöner, als man sich's vorstellen kann. So, und erneut bitte die Gage dann überweisen aufs Konto vom Flo. Wir teilen das dann. Was ich auch noch habe, ist ein kleiner Rückblick und zwar nochmal im Prinzip darauf eingehend, welche Hochs und Tiefs ich schon erlebt habe und dass ich in Wirklichkeit schon zwischendurch nicht sicher war, ob ich das Rennen überhaupt fertig fahren kann oder will, ob es möglich ist. Und dass ich doch dann wieder quasi beschlossen habe, egal was passiert, dass ich mich da rauskämpfe und Das war auch ein Video, das aber, glaube ich, niemals gepostet wurde. Und da ist jetzt weniger Staunen über die Landschaft, sondern mehr Inhalt.
Ich muss ehrlich sagen, so oft wie bei dem Rennen habe ich bisher bei Unsupported echt nicht ans Aufgeben gedacht. Ich war dreimal kurz davor, dass am ersten Tag die ganze Navigation überhaupt nicht funktioniert hat, wegen der Technik einfach. Weil ich dachte, wieso ist mit den Werkzeugen ein gutes Rennen fahren, wieso ist aufholen, 8 Stunden Rückstand auf den Robin, wenn du permanent falsch abbiegst und zurückfahren musst. Das ist ja absolut frustrierend, komplett sinnlos. Dann das zweite Mal, wie das mit der Pumpe war, weil wenn du echt selber keine Luft mehr in den Schlauch reinbringst und das nächste Radlgeschäft wäre Sarajevo 50 Kilometer Fußmarsch, du darfst da von niemandem eine Pumpe ausbauen, es darf da keiner helfen, das sind die Regeln. Also da ist es, du kannst davon nicht weiterfahren. Zum Glück habe ich viel mehr Geiber geschaut, wie ich jung war. Und dann natürlich beim Hundebiss. Da habe ich echt gedacht, hey, wenn das jetzt eine blöde Geschichte ist, dann kann ich vielleicht nicht weiterfahren. Und das würde mir keiner übel nehmen. Aber ich habe jetzt beschlossen, egal was kommt, ich fahre das scheiß Rennen fertig. Ob ich Erster oder 25. oder 87. bin, wurscht. Aber ich fahre das fertig.
Alle Emotionen der letzten Episoden zusammengefasst in einem kurzen, prägnanten Video.
Das sind also, ja, Dinge, die einem da durch den Kopf gehen. Du fährst halt irgendwie tagelang und schlafst wenig und bist natürlich ein bisschen emotionaler als sonst und nicht ganz rational denkend. Ihr kennt gewisse Sachen viel näher, als du vielleicht das sonst normalerweise an dich heranlassen würdest. Du freust dich vielleicht mehr über die schönen Dinge und du bist schneller und stärker genervt über die unschönen Dinge. Das macht halt irgendwie auch das wenig Schlafen und generell das Rennen verändert dich halt vorübergehend ein bisschen. Man wird ein bisschen dünnhäutiger.
Der Einspieler sagt aber auch, dass selbst für jemanden wie dich das Rennen immer an der Kippe steht und das Finishen an sich immer eine Leistung ist, ja, egal wo, wenn man in der Karenzzeit finishen kann, ist es eine unglaubliche Leistung, weil es eben so viel unvorhersehbare und unberechenbare Faktoren auf einen zukommen und die Kunst bei dem Rennen es einfach ist, das alles zu meistern. Also natürlich wird man in 3 Wochen, wenn man rückblickt, irgendwie vielleicht sagen, na, ist eh alles super gelaufen, aber es läuft bei niemandem super. Und es ist, wir haben es auch letzte Woche schon gesagt, ein Troubleshooting-Wettkampf. Und wer das am besten und auch mental verkraftet, ja, der hat die Chance, da ganz vorne zu sein.
Kennst du das Gefühl auch, wenn du am Radl sitzt und dir denkst, es ist schon wieder was passiert und warum kann ich nicht einfach nur am Radl fahren? Warum ist immerfort irgendein kleiner Störfaktor? Irgendwas kommt immer dazwischen. Eigentlich will ich nur meine Ruhe haben und einfach durchziehen und ein paar Stunden oder den ganzen Tag Radl fahren und permanent kommt irgendwas dazwischen.
Das kenne ich sehr gut. Und das nervt unglaublich und es zehrt an den Nerven. Ein kleiner Verfahrer da, eine verpasste Tankstelle da. Was zum Essen vergessen, da immer irgendwas und man will ja eigentlich nur wie im Training 2 Stunden Kopf runter, Radl fahren, fertig. Aber das spürt's in dem Rennen nicht. Wenn man aber dann zurückblickt auf den Tag und dann schaut, naja, eigentlich ist eh gut gelaufen. 3-4 Stops, alle zeitlich im Rahmen. Ich bin 200 Kilometer gefahren, passt eh alles. Aber im Moment ist es wirklich frustrierend und die Kunst ist es halt trotzdem weiterzumachen.
Und ich glaube, was auch tröstend sein kann, jetzt nicht nur, wenn man es als Rennen wirklich sieht und auf eine gute Platzierung fährt, sondern generell, wenn man sich einfach ärgert, weil wieder irgendwas dazwischen kommt, weil das Licht nicht geladen hat, weil irgendein Kabel vielleicht locker worden ist, weil das Handy leer ist, weil der Garmin spinnt, was auch immer. Es haben alle anderen auch Probleme. Alle anderen haben auch irgendwelche Troubles. Es geht bei niemandem komplett geschmiert. Und ja, das kann halt manchmal auch ein bisschen tröstlich sein, dass man nicht der Einzige unter Anführungszeichen Depp ist, der sich mit so Kleinigkeiten herumschlagen muss, sondern dass das ganz normal ist.
Ja, das ist tatsächlich so, so blöd das klingt, und man muss ja natürlich so ein Rennen aus intrinsischer Motivation fahren, bla bla bla, stimmt alles. Aber man hat dann halt oft so Phasen, so, warum passiert immer mir das? Warum passiert das nur mir? Der Grund ist, weil 99% der Teilnehmer, Teilnehmerinnen keinen Podcast haben und jeden Scheiß, der ihnen passiert, im Detail ausbreiten können. Es passiert jedem, und wenn man im Ziel sie unterhaltet, es wird jeder und jede bestätigen, dass es nicht rund läuft.
Und wie wir auch schon gesagt haben, wie wir in Victor Posoni kurz besprochen haben, meistens passiert, es gibt immer welche, die noch mehr Pech haben wie du. Du bist selber niemals der größte Pechvogel. Weil es kann passieren, dass jemand über den Glockner ein zweites Mal fahren muss, weil er seinen Reisepass vergessen hat, und dann werden plötzlich deine kleinen Probleme völlig irrelevant.
Da kann man sich dann schon einmal 10, 15 Minuten Zeit nehmen, um einen Schlauch zu wechseln. Auch wenn man sich ärgert, dass man den Reifen nicht auf die Felgen raufbringt.
Ja, und apropos Routenwahl, wir haben letztes Mal schon kurz über die Möglichkeiten gesprochen. Also südlich von Bosnien gibt es dann im Prinzip Montenegro oder Serbien, wobei der Großteil über Serbien gefahren ist, einfach weil es wahrscheinlich schneller und ein bisschen einfacher war, bessere Straßen und weniger arge Berge, weil Montenegro ist wirklich sehr, sehr bergig. Und ich habe mich deswegen für Serbien entschieden, weil ein kleines Stück davon habe ich schon kennt.
Montenegro hast du entschieden?
Beides im Prinzip, beides. Aber
also du meinst die direkt im Anschluss an den Checkpoint, hast du für Serbien entschieden, genau. Und für den Übergang dann, für den Grenzübergang, dazu kommen wir später nochmal, für ganz kurzes Stück Montenegro. Ich glaube, genau. Das war so die Wahl, die fast alle getroffen haben.
Genau, und manche sind halt gar nicht über Serbien gefahren, sondern ausschließlich Montenegro, und das ist dann halt die Variante, die ein bisschen kürzer ist, aber viel mehr Gravel hat und viel mehr Höhenmeter hat. Also Robin Gemperle-Terrain. ja, und Serbien, da habe ich schon ein kleines Stück kennt, das war im Prinzip ein Anstieg, den bin ich vor 2 Jahren auch schon gefahren, wo wir dann aus Serbien Richtung Rumänien weitergefahren sind, und in solchen Dingen bin ich immer weniger obenteuerlustig, weil ich irgendwie alles neu kennenlernen will, sondern gerade wenn es unter Anführungszeichen um was geht, freut mich das, wenn ich irgendwo unterwegs bin, wo ich mich schon ein bisschen wohlfühle und ein bisschen auskenne. Das heißt, man kommt über die Grenze von Bosnien nach Serbien, dann geht es einmal ziemlich ordentlich bergauf auf so ein Hochplateau. Das ist eine echt unangenehme Straße mit richtig viel Verkehr und richtig viel LKWs und wenig Platz. Aber oben wird es dann, also am Weg nach Süden, wo ich 2 Jahre davor nach Norden gefahren bin, wird es extrem schön. Da ist dann kein Verkehr mehr. Man ist wirklich von einer Traumlandschaft. Und ja, perfekte Straßen. Hat mich wirklich so an Kalifornien ein bisschen erinnert, so Ram, Time Station 1, du fährst bergauf, dann ist oben dieses Hochplateau, Lake Henshaw, es duftet gut, es ist alles ziemlich grün, und ja, natürlich warm war es auch, aber das war echt eine tolle Gegend.
Du hast da dann das eine Foto geschickt, das schaut tatsächlich aus wie Lake Henshaw. Ziemlich beeindruckend, die Gegend da.
Und ich war dann in recht guter Stimmung, wieder mal, zwischendurch, nicht immer nur am Schimpfen, und habe da nochmal ein Rätsel aufgelöst, weil ich weiß nicht, ob alle, die uns zuhören, den Hashtag Schöpfen verstehen oder kennen. Das ist, sagen wir ja, österreichisch bzw. steirisches Dialektwort, und die Auflösung hören wir jetzt.
Ihr habt ja vielleicht schon mitgekriegt, dass ich momentan beruflich gerade stark tätig bin und in einigen auserwählten schönen Dialekten im Österreichischen heißt es auch, wenn man beruflich stark tätig ist, Schäpfen. Und in meinem Fall ist der heutige Tag so aufteilt: Frühschicht Bosnien, Nachmittagsschicht Serbien, bald fertig, und Nachtschicht wird dann noch Montenegro und vielleicht Kosovo sein. So gehört sich das. Übrigens, Serbien, sehr schön und Scheinstahl.
Jetzt ist die Erklärung aber an mir vorbeigegangen. Vielleicht kannst du das jetzt noch auflösen.
Beruflich stark tätig sein, also fleißig arbeiten oder viel Zeit in seine Tätigkeiten investieren.
Also arbeiten, ja. Okay, ja. Ist, glaube ich, aufgeklärt für die, die es noch nicht kannten oder nicht verstanden haben. Also, wie das heute oft so ist, wenn man arbeitet, es ist repetitive, immer gleichbleibende Arbeit. Und so klingt es jetzt einfach. Den ganzen Tag durch Serbien Radfahren. Das war dein Plan für den Tag.
Es waren nur ein paar Stunden. Es waren, ich habe jetzt noch nicht ganz genau nachgeschaut. Übrigens, mittlerweile ist mein Strava-File online. Also ich habe Checkpoint 1, Checkpoint 2 jeweils extra und von Checkpoint 2 bis ins Ziel als Art durchgehendes File. Das heißt, wer sich dafür interessiert, kann das dort auch noch ein bisschen nachverfolgen. Aber ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, bin ich nur 5 oder 6 Stunden durch Serbien gefahren. Das war eben auch nicht so weit. Und ja, da ist es gelaufen wie geschmiert. Ich habe dort einmal einkauft, nur im Vorfeld sogar Bargeld besorgt für Serbien. Das ist eigentlich nicht wirklich, na gut, ich habe es gebraucht, aber es hätten umgerechnet 5 Euro gereicht und ich habe halt 50 Euro oder so gewechselt und ich habe genau einmal einkauft, nur weil es eben nicht so weit war und das war, ich glaube, das größte Fladenbrot, was ich jemals gegessen habe, das war ungefähr so groß wie ein Vinyl, wie so eine LP-Schallplatte, das war echt, echt super, so groß wie eine Pizza. Ja, und dann war eigentlich das, der kurze Ausflug durch Serbien bald zu Ende und Montenegro ist dann als nächstes dran gekommen. Werbung. Flo, du bist von dem letzten Radrennen wesentlich leichter heimgekommen, als du vor dem Start warst. Du hast, glaube ich, ein bisschen Gewicht verloren. Wie geht's dir jetzt? Hast schon gescheit Heißhungerattacken und bist du dem Zucker und dem Snacken verfallen?
Gott sei Dank nicht. Also das Gewicht kann man natürlich nicht halten und nach so einem Rennen kann man auch nichts gegen die Heißhungerattacken und gegen den Need vor Zucker entgegenwirken. Aber ich bin jetzt wieder auf meinem Normalgewicht und da fällt es mir sehr, sehr leicht, das zu halten. Unter anderem, weil mich AG1 dabei unterstützt.
Ja, die Schwierigkeit ist ja, wenn man viel zuckerhaltige Sachen zu sich nimmt, das macht einmal einen kurzen Anstieg des Blutzuckers, du fühlst dich voller Energie, aber das hält nicht sehr lang an. Es kommt dann der Insulinausstoß, das heißt, der Blutzucker wird dann wieder nach unten befördert, das heißt, der Blutzucker wird dann wieder nach unten reguliert und genauso schnell kommt dann der nächste Einbruch. Deswegen ist es wirklich empfehlenswert, das Thema sich irgendwie gut zu überlegen, weil man will natürlich nicht so einen Energieabfall haben und deswegen ist zum Beispiel AG1 auch so gut, weil da sind nicht nur natürliche Pflanzenstoffe und Ballaststoffe drinnen, die länger satt machen, sondern auch Chrom und das trägt zur Aufrechterhaltung des normalen Blutzuckerspiegels bei.
Ich benutze ja AG1 schon seit Jahren und ich habe da wirklich schon so eine tägliche Routine. In der Früh ein Messlöffel AG1, Wasser, ein Spritzer Zitronensaft, schütteln und trinken. Es ist super easy, es ist leicht umzusetzen und führt eben unter anderem dazu, dass ich weniger Heißhunger habe.
AG1 gibt es seit 2010 und sie investieren in Forschung und die Rezeptur wird auf Basis von wissenschaftlichen Studien ständig weiterentwickelt. Und wenn ihr AG1 einmal testen möchtet, gibt es jetzt unter unserem Link 10 Travel Packs zu eurer Bestellung oder zu eurem Abo kostenlos dazu. Das Abo kann jederzeit gekündigt werden. Es gibt eine 30-Tage Geld-Zurück-Garantie.
Der Link ist übrigens www.drinkag1.com/sitzfleisch. Den findet ihr aber auch in den Shownotes. Werbung Ende. Grenzübergang hat problemlos funktioniert oder war wieder Stau? War das ein Grenzübergang, der 24 Stunden offen hat? Hast du das vorher angeschaut?
Das haben wir vorher angeschaut. Der ist definitiv 24 Stunden offen. Das ist einer der größeren. Und es ist so, natürlich hast du fast immer mehr oder weniger Stau oder einige Autos, die warten. Aber das ist ja hin und wieder so im TCR-Forum. Da gibt es noch auf Facebook eine Gruppe, wo ich manchmal ein bisschen mitlese, wenn Fragen gestellt werden. Da wird ja oft gefragt, hey, wie macht ihr das beim Grenzübergang, wenn jetzt da, weiß ich nicht, 100 Autos stehen und du müsstest theoretisch 2 Stunden warten. Und was tatsächlich funktioniert, man fährt einfach langsam nach vorne, schaut ganz freundlich, setzt sein nettestes Gesicht auf, winkt ein bisschen und bei den vordersten 2, 3 Autos fragt man vielleicht, ob es in Ordnung ist, wenn man sich vorschummelt. Und es hat bis jetzt erst einmal in meinem ganzen Leben jemand gesagt, nein, das würde er nicht. Normalerweise sagen alle immer, ja sicher, gehst nach vorn, weil es ist dann auch so, dass du bist der Einzige, der in der prallen Sonne steht. Und da sind die meisten Leute sehr verständnisvoll, dass im klimatisierten Auto das jetzt kein Problem ist, wenn es dann 30 Sekunden nachhand über die Grenze kommen, weil du mit dem Radl brauchst wirklich nicht lang. Da schaut sich keiner dein Gepäck an. Du gibst den Reisepass hin, das wird aufgeblättert, gestempelt und du fährst schon weiter.
Kurze Ecke durch Montenegro. Ist es jetzt auch so hügelig und gravel-lastig oder hast du da eine Route gefunden, die gut asphaltiert und relativ flach ist?
Ja, ich habe da keine Route gefunden, sondern das ist wirklich alternativlos. Da gibt es quasi eine einzige Straße und der ist genau 35 Kilometer lang und es geht zuerst flach in die Stadt Rosaie und von dort ist es dann ein längerer Anstieg, der aber nicht steil ist und oben am Berg ist dann der Grenzübergang zu Kosovo. Das heißt, Montenegro 35 Kilometer und ich habe dann sogar in Rosaie einen Screenshot gemacht. Ich habe zwischendurch immer wieder geschaut, wo der Robin vor mir unterwegs ist und der Abdullah vor mir unterwegs ist. Und dann habe ich selbst geschaut, von ich dort bin und da war in Rosaie der Rückstand auf dem Robin nur mehr 4 Stunden, was mich natürlich sehr motiviert hat.
Ja, das ist cool, wenn es wirklich so eine Hauptroute gibt, die alle fahren, dann kann man auch abseits der Checkpoints wirklich vergleichen, wann war die Durchfahrtszeit. Weil sobald sie die Routen nur ein bisschen unterscheiden, dann kann man das beim Dotwatchen eigentlich nicht mehr sagen, wie weit man auseinander ist.
Ja, und durch Rosaie sind, glaube ich, 90% aller Leute durchgefahren. Ganz, ganz wenige sind direkt von Serbien nach Kosovo reingefahren, wo man ja letztens schon gesagt hat, das könnte eventuell ein bisschen riskant sein, wenn man dann Kosovo wieder verlassen möchte. Und andererseits sparst du da maximal 15 Minuten. Ich habe mir das auch durchgeschaut und verglichen. Das heißt, für 15 Minuten Ersparnis möchte ich nicht irgendein Risiko eingehen, dass ich dann vielleicht beim Grenzübergang aus Kosovo oder nächstes Jahr, wenn ich wieder in der Gegend bin, vielleicht irgendwie vor Probleme gestellt werde. Das heißt, lieber auf Nummer sicher. Und das haben, glaube ich, fast alle so gemacht. Deswegen war dort der Vergleich möglich.
Kurzer Abstecher abgehackt. Kosovo. Neuland für dich? Warst du schon einmal?
Ich war noch nie in Kosovo. Warst du schon mal dort?
Nein, auch nicht. Nein.
Ja, das ist interessant. Ich glaube, dass viele Leute noch nicht in Kosovo waren. Und das ist irgendwie ganz, ganz interessant. Da möchte ich nachher noch ein bisschen was dazu sagen. Aber jetzt möchte ich mal kurz einen Einspieler vorspielen. Ich habe über WhatsApp ein kurzes Update geschickt. Und das war, glaube ich, entweder oben direkt nach der Grenze oder bereits nach der Abfahrt, weil man kommt quasi vom Grenzübergang, der wirklich fast oben auf der Passhöhe ist, dann quasi in die Abfahrt und es ist dann wirklich so ein spezieller Moment. Es war bei mir Sonnenuntergang, Spätnachmittag, früher Abend und du fährst einfach so gebirgsmassiv nach unten und du siehst unten in der Ebene ist quasi das besiedelte Gebiet, da sind Städte, du siehst aus der Weiten schon hinter dir einfach diese beeindruckende Bergkette, ein Wahnsinnspanorama, die Sonne geht unter und unten siehst du halt, wie die Lichter der Städte angehen. Also das war echt ein sehr, sehr cooler Moment.
So, jetzt überlege ich mir gerade einen Orgen-Move. Es sind noch 130 Kilometer bis, nicht bis zum Checkpoint, sondern bis Parcours-Anfang. Das sind dann 8 Kilometer bergauf und in der Abfahrt ist der Checkpoint. Weil es kommt jetzt da, jetzt geht es 1000 Höhenmeter obi und in Kosovo geht es Brettl eben dahin. Das heißt, du wirst nicht lang brauchen für das. Und wenn jetzt aufgrund des geilen Geländes vielleicht sogar ein 30er-Schnitt rechnen, war er in 4 Stunden dort. Und ich habe mir gedacht, vielleicht noch vor der Schlafpause einen Checkpoint abstempeln. Aber nachdem der ja hinter dem Berg ist, habe ich gerade einen eigenen Denkfehler selber analysiert. Trotzdem werde ich heute noch gescheit weit fahren. Also bis Prizren sicher. Das ist die Stadt vor dem Anstieg zum Checkpoint. Das ist natürlich die südlichste Stadt in Kosovo. Dann war das auch schon wieder fast erledigt.
Oft hilft es ja, wenn man solche Gedanken laut ausspricht, dann fallen einem die eigenen Denkfehler eher auf, weil man ist doch allein unterwegs am Radl. Stundenlang verstrickt man sich da in irgendwelche Überlegungen und Gedankenspiele und da ist man dann irgendwie so drinnen, der Schlafentzug kommt natürlich dazu, dass man sich dann genau so einen Blödsinn überlegt und wenn man es dann ausspricht, dann merkt man sich, was das war.
Ja, normalerweise bin ich recht gut im Kopfrechnen, aber natürlich fallen einem die Fehler, wie du sagst, nicht auf, wenn man nur denkt, sondern in dem Moment, wo man es laut sagt, kommt man selber drauf. Und ja, es war halt so, wirklich, Kosovo ist ja nicht groß und es, man ist recht schnell durch. Das heißt, ich habe irgendwie gewusst, das wird nur eine Angelegenheit von ein paar Stunden sein und kurz vor Ende des Landes, also wo man dann im Süden wieder das Land verlässt, ist dann der Checkpoint auf einer Passhöhe sozusagen. Und ja, ich habe dort überlegt, wie weit könnte ich noch kommen. Meistens kommt man nicht so weit, wie man glaubt.
Nie kommt man so weit, wie man glaubt.
Nie. Und entweder so wie bei mir bei meiner ersten Übernachtung, wo du dann das Quartier quasi stornierst, oder du bist bis 2, 3 in der Nacht unterwegs, weil du dich einfach komplett verschätzt hast. Deswegen wird man dann im Laufe des Rennens eh realistischer und vorsichtiger, meistens zumindest. Trotzdem war jetzt so die Überlegung, durch Mitternacht, also um Mitternacht herum oder auf jeden Fall noch bevor der Berufsverkehr in der Früh losgeht, durch die größeren Städte durch, in der Hoffnung, dass dann weniger los ist, dass man schneller durchkommt, dass das ruhiger ist. Und es hat sich dann nicht irgendwie bald einmal herausgestellt, dass in Kosovo die Uhren ein bisschen anders ticken.
Bevor wir den Einspieler hören, den habe ich noch gut in Erinnerung, weißt du, was für ein Wochentag das war überhaupt?
Habe ich, glaube ich, im Einspieler gesagt. Ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern. Es war, glaube ich, ein Freitag.
Ja, hören wir es uns einfach an, glaube ich.
So, jetzt habe ich noch ein letztes Update für heute. Erstens einmal, weil ich bin jetzt voll im Angriffsmodus, also im Aufholmodus. Wurscht. Ich gebe einfach voll Stoff und habe mir wieder das gute Leid und wieder ein geiles Zimmer gebucht, nämlich dort oben am Berg. Ich fahre jetzt noch wahrscheinlich bis Mitternacht oder halb Mitternacht da flach um nach Prizren und dann geht's auf ins Skigebiet und der Parcours ist quasi die letzten 300-400 Höhenmeter von der Poststraße. Und dort, wo der Parcours anfängt, ist, glaube ich, so ein Skilift-Dorf oder so. So ein Wintersportort. Und dort habe ich auch ein Hotelzimmer für 40 Euro und schon bestätigt, Check-in later, passt auch. Und jetzt drücke ich da durch bis 1, 2 oder 2. Und ja, generell zu Kosovo, man quasi wenig über das Land. Man kennt wenig Leute aus Kosovo kommen, die meisten waren selber wahrscheinlich auch noch nicht dort. Warum auch immer das so ist. Ich glaube, die Einheimischen dürfen das Land nur verlassen, wenn sie Einladungen oder Geschäftsbeziehungen haben. Also die können nicht einfach in der Weltgeschichte Urlaub machen. Das ist eigentlich unvorstellbar heute. Aber deswegen ist in die Kosovo so isoliert ein bisschen. Hey, und ich bin da einer gekommen. Alter, Wahnsinn. Alles viel modern im Vergleich zu den Nachbarländern. Die Leute super freundlich, jeder redet super Englisch. Dann war ich was zum Essen kaufen, Bäckerei. Haben sie gesagt, nein, es geht zwar nur mit Geld, aber es gehen nicht Euros. Ich habe meine Euros leider schon vorher ausgegeben. Und mit den Serbischen natürlich, wo sie nichts zu tun haben, mit den Dinar. Und die türkischen und bosnischen Scheine wollen sie auch nicht. Dann haben sie gesagt, naja, entweder ich nehme einfach was mit und komme es morgen zahlen. Dann habe ich gesagt, morgen bin ich nicht mehr da. Ja, dann schenken sie mir was. Weil sie wollen nicht, dass da ein hungriger Radlfahrer kommt und den lassen sie nicht hungrig gehen. Also ich darf mir was aussuchen und das schenken sie mir. Alter, hey, voll geil. Wo gibt es sowas in Österreich, bitte? Das ist schon echt cool. Und dann war ich noch bei einer Tankstelle was zum Trinken kaufen. Und der hat mir erzählt, er hat gerade vor 10, 20 Minuten einen Radlfahrer vorbeifahren gesehen. Und ob das leicht ein Radlrennen ist. Und ich habe gesagt, ja. Und dann hat er mich gefragt, ob das da vorne der Leader ist. Ich habe jetzt, nein, das war der Abdullah, nicht der Robin. Ich habe einfach gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, ich muss jetzt weiter, weil ich muss ihn noch catchen. Aber das war ganz cool. Und die haben gesagt, es werden die nächsten Tage noch sehr, sehr viele Leute vorbeikommen. Also, erster Eindruck von Kosovo, voll gut. In der größeren Stadt war überall Party. Alles viel modern, coole Lokale, laute Musik, Leute unterwegs. Also echt, wie so ein Juwel, das keiner kennt irgendwie. So, und jetzt nur Geschichten druckt für heute. Ich hab noch was vor.
Zeit ist ja sehr relativ. Also der andere Radfahrer, wenn es der Abdullah war, wird wohl trotzdem weiter als 20 Minuten weg gewesen sein, wie wir dann bei der Zwischenzeit sehen werden, weil das war ja ungefähr die Phase, wo er vielleicht sogar ganz kurz den Robin überholt hat. Oder kommt das erst später?
Das kommt, glaube ich, in Griechenland, wo das für ein paar Momente oder Minuten oder ganz knapp zumindest einmal der Abdullah auf gleiche Höhe war, laut Tracking, ja. Das war zu der Zeit noch nicht und er war sicher weiter vorn als 10, 20 Minuten. Entweder hat er der Herr an der Tankstelle, wenn anderen gesehen, oder er hat ein schlechtes Zeitgefühl auf jeden Fall. Ich habe jetzt kurz einmal wieder so nach Luft geschnappt vor lauter Aufregung, weil ich mir gedacht habe, okay, jetzt wird es langsam wirklich ernst, dass ich da nach vorne komme. Jedenfalls war das ganz cool, dass halt jemand das einfach merkt, dass das Radlrennen ist und der wird wahrscheinlich die nächsten Tage noch komplett reinkippt sein, weil da sind sicher hunderte Leute durch, weil es hat doch ganz Kosovo, also in Montenegro hat es im Prinzip die eine Stadt gegeben, wo alle durch sind und Kosovo ist klein und alle waren am Weg zum Checkpoint. Also da wird wahrscheinlich fast jeder vorbeikommen sein an der Tankstelle. Ich habe übrigens dann bei der Bäckerei noch, ich habe dann gleich in der Nähe einen Bankomaten gefunden und habe dann noch 5 Euro vorbeigebracht. Aber ich habe das trotzdem extrem super gefunden, dass sie einfach sagen, du brauchst nicht hungrig gehen, wir schenken da was. Wir sind gastfreundlich und wollen das, dass die Leute ja quasi nicht hungrig aus dem Geschäft rausgehen, auch wenn du kein Geld dabei hast, das war echt super. Ich möchte jetzt noch ganz kurz ein bisschen auf die Geschichte eingehen. Wir haben das damals bei dir, wie du in Ruanda gefahren bist, auch ein bisschen gemacht. Damals war es etwas ausführlicher. Aber weil ich da jetzt im Einspieler einfach irgendwas daher geredet habe bezüglich Kosovo und Ausreise und so, habe ich gedacht, okay, das war so ein Halbwissen, das ich so im Hinterkopf gehabt habe und ich habe das jetzt noch ein bisschen nachgelesen und habe da auf der Seite culturalrelations.ifa.de einen recht interessanten Artikel gefunden zu dem Thema. Und zwar geht es darum, dass es wirklich erst seit 1. Jänner 2024, also seit heuer, für Menschen aus Kosovo möglich ist, visumfrei in Europa zu reisen. Es war bis jetzt so, dass Kosovo das einzige Land war, wo du nicht ohne Einladung aufgrund einer Geschäftsbeziehung oder eines Visums in andere europäische Länder reisen hast dürfen. Und das ist halt wahnsinnig ungerecht und irgendwie schwer zu verstehen, warum das erst jetzt so gekommen ist. Und der Autor auf der Seite beschreibt es halt so, dass viele, die an Kosovo denken, irgendwie an Krieg oder Kriminalität oder Korruption denken. Und es war halt wirklich der Kosovo-Krieg im Frühling 1999. Und da hat halt die deutsche Luftwaffe und die Bundeswehr einen Kampfeinsatz gehabt und gemeinsam mit der NATO oder mit NATO-Verbündeten die Truppen des Diktators damals angegriffen, um Kosovo von der serbischen Besatzung zu befreien. Das heißt, deswegen ist es vielleicht im deutschsprachigen Raum noch ein bisschen ausgeprägter. Und Kosovo ist dann 2008 unabhängig geworden, aber nicht von allen Ländern anerkannt. Das heißt, der Krieg war 99 zu Ende. Ja, und es ist heute so, dass Kosovo wirklich vielen anderen Ländern, gerade auf dem Balkan, in den meisten Bereichen deutlich voraus ist, also so politische Reife, Infrastruktur, Unternehmergeist. Sie haben auch in den 15 Jahren ihrer Demokratie schon 7 Regierungen gehabt. Das heißt, das Wahlverständnis und das Demokratieverständnis der Bevölkerung ist recht intakt. Das heißt, es hat schon viele Regierungen gegeben, die abgestraft wurden und dann ist neu gewählt worden. Das heißt, nichts von wegen oder in Richtung so, weiß ich nicht, totalitäre Parteien oder Regierungen, sondern ganz im Gegenteil. Und es gibt ja sogar wie sonst nirgendwo am Balkan hitzige Debatten über gleichgeschlechtliche Ehe. Und Kosovo-Firmen, gerade im IT-Bereich, sind weltweit erfolgreich. Amerikanische und europäische Unternehmer zählen zu ihren Kunden. Und ja, deswegen ist es so schwer zu verstehen, dass die EU-Mitgliedstaaten Kosovo wirklich es so schwer gemacht haben, um dass sie quasi anerkannt werden und sich frei bewegen dürfen. Und jetzt da kommen wir zum Punkt, sogar andere Länder wie Georgien oder Moldawien haben im Schengen-Raum sich frei bewegen können und 90 Tage in jedem Land bleiben können ohne Visum. Und Kosovo waren die einzigen, die das noch nicht dürfen haben. Und jetzt da, seit 1. Jänner 2024, ist es auch hier möglich. Und das heißt, der komplette Kontinent Europa hat keine Grenzen mehr bezüglich, dass man sich frei bewegen darf. Und danke für die Aufmerksamkeit. Mir war das irgendwie anliegen, da einen kurzen Ausflug zu machen, weil mir hat das Land echt beeindruckt und es gibt eben viele Missverständnisse oder vielleicht viele falsche Bilder, die man von Kosovo im Kopf hat. Und gerade deswegen mag ich auch solche Radlrennen so gern, weil man halt irgendwie dort Länder sieht, die man sonst vielleicht nicht sieht und es den eigenen Horizont doch irgendwie erweitert.
Falls sich jemand wirklich für mehr interessiert und das auch vielleicht ein bisschen lustig aufbereitet gerne hätte und auch die ganzen Spannungen innerhalb der Region am Balkan ein bisschen verstehen möchte, da kann ich nur einen Podcast empfehlen, der heißt Balla Balla Balkan, den findet man recht leicht und da gibt es jetzt, glaube ich, schon über 100 Folgen, aber da werden immer aktuelle Themen besprochen, aber auch sowas. Das kann man sich jedenfalls anhören, wenn man da ein bisschen mehr wissen möchte.
Klingt sehr interessant, habe ich auch noch nicht kennt. Wir haben uns das jetzt auch nicht vorher abgesprochen. Das war jetzt spontan. Vielleicht muss ich mal statt Tennis-Podcasts, die jetzt bei den US Open wieder hoch im Kurs stehen, einmal auf Baller Baller Balkan umstellen. Klingt echt spannend.
Vielleicht den Exkurs nochmal, dass wir die Kurve kriegen, weil Experten sind wir definitiv keine in dem Thema und in der Region, aber vielleicht das jetzt noch abschließen mit einem weiteren O-Ton von dir, wo du unmittelbar und live deine Eindrücke vermittelst.
Ja, ich habe vorher schon gesagt, das ist mir in anderen Ländern am Balkan schon aufgefallen, dass du meistens zu später Stunde einfach nur richtig was los ist. Ich weiß noch, mein erstes TCR, ich bin, weiß ich nicht, hungrig und durstig gewesen. Es war Mitternacht, ich bin über die Grenze gefahren von Kroatien nach Bosnien und habe mir gedacht, oh mein Gott, das wird schwierig, ich werde nichts mehr zum Essen kriegen. Und dann bin ich nach Bosnien gekommen und in der ersten Stadt war einfach um Mitternacht alles offen. Es war Party, es war Bäckerei offen, es waren Lokale offen und ja, natürlich ist es nicht überall so. In Serbien hat es wieder recht ruhig gewirkt, wahrscheinlich auch, weil es Land war und keine Städte. Aber in Kosovo hat es nochmal irgendwie ein eigenes Level erreicht. Und ich war da wirklich mitten in der Nacht dort, habe mir erwartet, ich habe vielleicht Ampeln, die ausgeschaltet sind, freie Fahrt durch die Stadt durch. Aber es war in Wirklichkeit ein bisschen anders.
Ich erzähle jetzt nochmal was. Was nicht viel zur Sache tut, aber mir hilft es beim Unterbleiben. Ich habe schon erzählt vorher den ersten Eindruck von Kosovo. Viel modern, viel freundliche Leute. Alles viel super. Mein Auto fährt dann schon recht rustikal, aber das ganze Land, das da immer da gibt es ja glaube ich keinen Mensch, der Radl fährt. Die haben wahrscheinlich heute zum ersten Mal einen Radlfahrer gesehen. Besser gesagt zum dritten Mal, weil in Abdullah und in Robin haben sie auch schon gesehen. Alter, und dann komme ich nach Prizren, das ist die bessere Stadt, bevor es auf dem Parcours aufgeht. Ich fahre jetzt aus einem Graben einer, 15 Kilometer, 700 Höhenmeter, eisiger Wind, Gegenwind, das ist gerade ein bisschen ungeil. Ich habe die Stadt durchgefahren. Es war Freitag, Mitternacht. Ich habe noch nie so eine belebte Innenstadt gesehen. Erstens eine Großstadt und zweitens das Partyleben. Es war alles voll. Jedes Lokal war treten voll. Live-Musik, Kinder mit Eltern, mit einem Kugel Eis, der Hund spaziert mit, die Oma und der Opa spazieren mit, lesbische, Schwule, alles unterwegs. Ein Wahnsinn, die Autostaus kilometerlang. Ich bin irgendwie rechts am, so in dem Spalt zwischen Straßen und Gehsteig irgendwie pirig geschummelt. Es ist einfach alles voll, nicht nur das. Es war die Müllabfuhr unterwegs, es waren Lieferdienste unterwegs, es waren teils Geschäfte offen. Und Freitag um Mitternacht. Oder genau meins. Wie mir das früher aufstehen und siebst. Und wenn am Abend die Leute um 8 Uhr liegen. Das ist irgendwie so langweilig. Das wäre von dem her schon geil. Aber es ist halt arg, wenn du mit dem Radl durchfährst und du denkst, Mitternacht wirst du Ruhe haben. Dabei steppt der Bär mehr als in Wien auf der Ringstraße um 10 Uhr vormittags.
Ja, mein Rhythmus ist es nicht. Aber nein, ich verstehe, was du meinst. Und das ist ja auch so, so spannend bei diesen unsupported Rennen, wo man da innerhalb kürzester Zeit dann auch solche Kontraste erlebt. Du fährst durch eine Großstadt und du fährst durch die komplette Pampa, wo kilometerlang nichts ist. Und das innerhalb kürzester Zeit. Und das macht es auch so spannend. Das hilft auch beim Wachbleiben. Wohingegen, wenn es monoton und öde wäre, wäre es sehr viel schwieriger.
Ja, es war wirklich, ich meine, ich habe da jetzt eh alles erzählt, was in Prizren eigentlich los war, was ich zum Beispiel nicht gesagt habe. Es war Flutlicht eingeschalten am Tennisplatz, am Fußballplatz. Es ist, ich weiß nicht, ob es jetzt ein Training war, ob es ein Match war. Auf jeden Fall, es ist um Mitternacht auch noch Spurt getrieben worden. Also es ist wirklich komplett irre. Es war einfach der Wahnsinn. Und jetzt haben wir übrigens auch aufgelöst, welcher Wochentag es war. Es war Freitag.
Ja, und jetzt könnte man vielleicht sogar ganz kurz zurückrechnen. Du bist gestartet am Sonntag um 22 Uhr und wir sind jetzt Freitag Mitternacht. Also schon fast eine ganze Woche unterwegs.
Ja, 5 Tage kann man sagen. Aber ist aufgerundet fast eine Woche.
Ja. Aber das Highlife endet schnell. Du hast gesagt, der Parcours beginnt wahrscheinlich, sagst du, in einem Skiort. Wie hat sich der dann tatsächlich dargestellt? War das ein Skiort oder war das ein ehemaliger Skiort oder wie warst du da oben?
Ich habe mir das im Vorfeld angeschaut. Es war lustigerweise so, dass der Parcours ein paar Wochen vor dem Start nochmal verändert wurde von der Rennleitung. Und das ist immer ein Signal, wo man ein bisschen skeptisch sein sollte oder sich überlegen, warum ist es vielleicht jetzt verkürzt worden. Eigentlich wäre von Prizren bis zur Passhöhe Parcours gewesen und plötzlich war es nur mehr der oberste kurze Teil vom Anstieg. Und da denkt man sich halt, warum wird das geändert? Ist vielleicht unten eine Baustelle? Ist vielleicht unten die Straßen schlecht? Wollen sie dir die Wahl geben, dass du vielleicht von der anderen Seite den Berg fährst und von der gleichen Seite dann wieder abfährst? Es muss ihnen den Grund haben, dass der Parcours geändert wird. Das heißt, ich war ein bisschen, ich habe damit gerechnet, dass vielleicht irgendwas dazwischen kommt oder dass irgendwie problematische Passagen vielleicht drinnen sind, aber es war überhaupt nicht so. Und auf Google Maps und in so ein paar Reiseberichten hat man über die Gegend dort gelesen, Prévalle heißt dieses Tal und diese Passhöhe und es ist anscheinend wirklich ein Skigebiet. Da gibt es ein paar Winterfotos und ja, da sind Lifte oben, Hotels und ein bisschen eigentlich so ähnlich wie Parcours 2 in der Nähe von Sarajevo, wo das eben auch so ist. Nur, ich habe in dem Fall jetzt wirklich nichts mitgekriegt, weil nach Mitternacht und dort auf der Bergstraße war dann wirklich tote Hose. Da war es dann echt ruhig und einsam und still und ich weiß nicht, ob es sternenklar war, wahrscheinlich schon, weil es war das ganze Rennen eigentlich durchgehend schönes Wetter. Es war eine super schöne Stimmung.
Und entgegen deinem super Plan am Beginn bist du nicht zum Checkpoint gefahren, sondern hast davor geschlafen.
Genau, es hat eben dort, wo ein paar Hotels waren, auf dieser Bergstraße, wo ich vermute, ich habe es nicht in live gesehen, dass dort so Skilifte und Skihotels waren. Da hat es einige Hotels gegeben und da habe ich quasi mitten im Anstieg eins gefunden. Das war sozusagen der Beginn des Parcours und dort habe ich dann eingecheckt. Ja, das war super unkompliziert, recht günstig und hat genau passt für die kurze Pause. Das Coole ist, ich weiß selber gar nicht mehr so viel, was in der Nacht alles passiert ist, aber das Schöne ist ja, dass ich immer meine Audionachrichten habe und jetzt ist mir dann auch wieder eine lustige Episode eingefallen, die ich eigentlich vergessen hätte zum Thema Hygiene und Duschen.
Grüß euch miteinander. Ich muss sagen, es wird jetzt schon ein bisschen schwieriger mit dem Aufstehen. Es war jetzt 2 Stunden 40 geschlafen. Insgesamt bin ich 3 Stunden 20 gestanden. Also nicht Radl gefahren. Finde ich eine super Statistik. Und jetzt sitze ich seit einer halben Stunde auf der Hütte oben. Und das passt wieder. Die Füße sind schon wieder angesprungen. Die Augen sind noch nicht ganz offen, aber die brauche ich nicht zum Radlfahren, zumindest nicht auf. Bis zur Abfahrt werde ich es dann schon aufbringen. Und ich bin froh, dass ich noch ein paar Peroton-Sachen eingepackt gehabt habe. In der Arschrakete mal die weit braucht, weil sonst wäre frühstückmäßig nicht viel da gewesen. Also auch das. Und ich bin generell sehr froh, dass ich so viel einpackt habe, weil ich meine, wer von den anderen kann sich schnell MacGyver-Style Pumpen basteln oder einen Hundebiss wegversorgen, weil ich kann alles. Wenn es sein muss, Raumanbruch, kein Problem. Alles kein Problem. Ich bin für alles gewappnet. Und vor allem für heute einen Tag nochmal mit, so wie die letzten Tage auch, richtig draufdrucken. Nichts stehen bleiben. Und ja, denen da fuhren, einmal so richtig einheizen. Dass einmal sehen, Alter, wenn der Strasser Express einmal so richtig ruht und richtig durchstartet, dann haltet man den nicht mehr auf. Ah ja, was auch noch super war letzte Nacht. Ich meine, ich habe um, weiß ich nicht, halber 11 gebucht und bin um 1 eincheckt, nicht beim Hotel oder so. Dass der dann immer mit großer Liebe und Fürsorge das Zimmer vorbereitet, nimmt mir nicht übel. Aber ich habe vergessen auf Handtücher. Ne? Und wie ich dann schon nackert dort stehe, mit schlottrigen Knie, habe ich gedacht, jetzt gehe ich nicht mehr fragen zur Rezeption. Vom zweiten Stock habe ich. Dann habe ich den Vorhang abgetrocknet. Ich muss sagen, geht zur Not, aber sehr saugstark ist das Ding nicht.
Also ganz kurz, bevor wir über das mit dem Handtuch sprechen, wenn du auf der Hütte sitzt und wir vorher über Skigebiet geredet haben, du sitzt nicht in der Après-Ski-Hütte, sondern du sitzt auf deinem Fahrrad, das du auch manchmal als Hütte bezeichnest.
Ganz kurze Anekdote noch zum Thema Dialekt und unsere Sprache. Hin und wieder kriege ich so Nachrichten, gerade beim TCR mache ich manchmal auf Social Media Updates auf Englisch, weil es halt doch international ist und Deutsch versteht dann doch nicht jeder. Und ich habe dann aber gesagt, okay, heuer mache ich so, ich mache es Englisch und Deutsch, hin und wieder die gleichen Geschichten, einfach in verschiedene Videos, wo ich dann beide irgendwie online gebe oder beide der Sabine schicke und sie es für mich online gibt. Und dafür war quasi der Deal, dass ich es jetzt zweisprachig mache, bleibe ich bei den deutschen Updates ordentlich im Dialekt. Und das hat man auch jetzt bei den Sprachnachrichten immer gehört. Also ja, Hitten ist keine Skihütte.
Jetzt hast du so viel mit. Aber Handtuch hast du keins mit?
Bademantel habe ich auch keinen mit, ne? Wobei, was ich schon mit habe, aber dazu komme ich später nochmal, sind kleine, feuchte Hygiene-Helferlein. Aber ja, für, weiß ich nicht, ein Badetuch, ein Strandtuch, irgendwann muss man abschließen, auch wenn ich sehr viel mit habe.
Klopapier war keine Option. Dich wie eine Mumie einwickeln und auftrocknen lassen.
Nein, was ich tatsächlich habe, aber nur 2 Stück und das hilft halt beim Duschen auch nicht, sind so, ich weiß nicht, wie man es nennt, das sind wirklich so klein wie Knopfzellen, also wirklich mini, so zusammengepresste, wie kleine Tabletten. Es sind Handtücher oder so, wie größere Servietten. Also du brauchst ein paar Tropfen Wasser, dann quasi entwirren sich die gehen dann auf und dann hast du eigentlich so ein Notfallhandtuch. Also wenn du nicht wirklich jetzt irgendwo, keine Ahnung, komplett unangenehm irgendwo nass bist und du musst die kurz sauber machen oder du bist irgendwo super dreckig, dass die irgendwie kurz sauber machen kannst, habe ich zwei so Mini-Taschentücher quasi mit, die komprimiert sind.
Aber die wolltest du nicht zum Abtrocknen verschwenden.
Richtig, wenn es einen Vorhang gibt, dann spare ich mir die guten kleinen Tücher auf. Vielleicht wollen wir in Checkpoint 3 noch kurz besprechen als Abschluss für heute. Zwischenstand.
Sehr, sehr, sehr gutes Ende, ja.
Ich bin in Prevalle, also in der kleinen Stadt nach der Passhöhe, wo dann sozusagen der Checkpoint war, der war wirklich gut versteckt. Das war wieder ein bisschen schwierig zu finden. Also Parcours war ja oben auf der Passhöhe zu Ende und dann ein paar Kilometer weiter in der Abfahrt war quasi der Checkpoint in einer kleinen Seitengasse in einem mittelgroßen Dorf. Und du denkst, also kann das wirklich sein? Du fährst in die Seitengasse, dann fährst nochmal in die Seitengasse, dann ist schon so eine 1 Meter schmale Gasse, wo kein Mensch, ich meine, ich war um 5 in der Früh oder so dort, da ist irgendwie kein Mensch unterwegs und ein paar Hunde laufen herum und du denkst, also das kann nicht sein. Da kann kein Radlrenn-Kontrollpunkt sein. Aber tatsächlich, es ist dann so ein Holzverschlag, wie so ein Schrebergarten-Innenhof. Und da drinnen sitzen dann drei Leute von den Volunteers und ein Fotograf und die Emma, die den Podcast macht. Und das ist tatsächlich der Checkpoint vom TCR. Das ist ganz, ganz witzig, dass der oft so ein komplett abenteuerliche Locations, kann man in dem Fall fast nicht sagen, einfach in einem Holzverschlag, in einer Holzhütte irgendwo sind.
Wo sie halt tagelang ausharren können und Stempeln verteilen können. Ja.
Aber es war eine total schöne Stimmung, bitte nicht falsch verstehen. Und das hat irgendwie was Spezielles, eine coole Atmosphäre, aber am Weg dorthin denkst du halt so, hoffentlich bin ich da jetzt nicht irgendwo falsch abgebogen. Aber es war richtig und ich war als Dritter beim Checkpoint 8 Stunden hinterm Robin, wobei ich bin ja direkt vor dem Checkpoint im Hotel gewesen und ich war direkt nach Checkpoint 2 auch im Hotel. Das heißt, ich habe auf dieser Etappe, die war nur ein bisschen über 30 Stunden lang zweimal geschlafen und der Robin hat wahrscheinlich einmal geschlafen. Das heißt, ich habe da wieder ein paar Stunden auf ihn auch durch Schlafen verloren. Jedenfalls hat auf diesem Segment der Abdullah die beste Zwischenzeit gehabt mit 31 Stunden und er ist ziemlich genau 4 Stunden hinterm Robin und 4 Stunden vor mir. Ich war Dritter und mittlerweile ausgeschieden oder ausgestiegen ist der Omar Di Felice, der sonst einmal ganz vorne dabei war. Und hinter mir ist ein bisschen Abstand entstanden. Der Team De Witte war 4 Stunden hinter mir und knapp danach der David Can und der André Bachmann hat ein bisschen Zeit verloren, aber wie ich nachher erfahren habe, wir waren dann in Istanbul gemeinsam im Abendessen. Er hat in Montenegro auf einer von diesen Passagen, wo jetzt viel Gravel war, einen Sturz gehabt und hat sich dann im Krankenhaus versorgen lassen und hat dort ein paar Stunden investieren, unter Anführungszeichen müssen. Ist aber gut versorgt worden, hat am Unterarm ein paar Nähte drinnen gehabt, weil er echt eine große Wunden gehabt hat, aber er war in besten Händen und hat dann ohne größere Probleme, zumindest hat er es so gesagt, es wird sicher schmerzhaft gewesen sein, aber er hat dann das Rennen fortsetzen können.
Ein Checkpoint ist immer nur eine Momentaufnahme. 3 Checkpoints sind dann schon ein ganz klarer Trend und irgendwie kommst du nicht näher und die Abstände bleiben relativ gleich. Warst du da jetzt irgendwie sehr frustriert oder hast du im Anbetracht dessen, dass du schon kurz vor der Aufgabe gestanden bist, dir gedacht, das passt schon, ich fahre das jetzt solide weiter?
Es schwankt manchmal hin und her. Wenn ich in meinem Rhythmus drinnen bin und das Gefühl habe, dass ich super unterwegs bin, dann bin ich ziemlich, ziemlich gut drauf und ich bilde mir ein oder ich sehe oder vorübergehend ist es tatsächlich so, dass ich ein bisschen Boden gut mache. Aber ich bin dann halt auch nicht wirklich näher gekommen. Liegt es vielleicht an den Pausen? Robin und Abdullah haben zu der Phase im Rennen weniger Pause gemacht wie ich, beziehungsweise kürzere. Der Robin hat am Anfang länger pausiert und hat die Pausen dann gegen Ende hin reduziert. Das war seine Strategie, wie er nachher in einem Interview gesagt hat. Und das habe ich da halt gemerkt, dass ich eigentlich tagsüber immer ein bisschen näher gekommen bin und beim Weiterfahren in der Früh war dann wieder der Abstand wie davor. Also inzwischen noch war es schon frustrierend, aber ich habe das dann wirklich auch sehr intensiv erlebt und ein bisschen so mit meiner Moral zu kämpfen gehabt. Aber ich denke, das hören wir uns in der nächsten Folge an.
Podcast-Werkstatt.